NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Jürgen Deppe. Am 7. Oktober 2023, also vor fast genau 2 Jahren, überfiel die radikal-islamische Terrororganisation Hamas im Süden Israels ein Open-Air-Musikfestival und 21 Kibbuze. Die Terroristen töteten dabei etwa 1.200 Menschen, verletzten 5.400, verübten massive geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, nahmen 250 Menschen in Geiselhaft und verschleppten sie in den Gazastreifen. Etliche der Geiseln wurden später gegen palästinensische Häftlinge in Israel ausgetauscht. Viele kamen ums Leben. Einige sind nach wie vor in der Gefangenschaft der Hamas. Es soll sich um 40 Menschen handeln. Es war der größte Massenmord und das größte Pogrom an Juden seit dem Holocaust. Als Reaktion darauf startete das israelische Militär 3 Wochen später die Operation Eiserne Schwerter, um die Terrororganisation Hamas zu vernichten. Der Militäreinsatz hat im Gazastreifen seither weit über 60.000 Todesopfer gefordert. Mehr als 160.000 Menschen wurden verletzt. Nach Auffassung einer unabhängigen Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats handelt es sich bei dem, was das israelische Militär im Gazastreifen macht, um einen Genozid. An Versöhnung ist derzeit kaum zu denken, auch wenn es Gedankenspiele über Frieden geben könnte, über eine Waffenruhe. Ist da an Versöhnung irgendwie zu denken? Die Frage richte ich an meinen heutigen Gast, an Sonja Lahnstein-Kandel. Sie ist Volkswirtin, Jahrgang 1950, in Zagreb geboren, war in vielen internationalen Funktionen rund um den Globus tätig, lebt in Hamburg und hat bereits in den 1990er Jahren Step 21 gegründet, eine Initiative für Toleranz und Verantwortung mit dem bezeichnenden Claim Jugend fordert. Die Initiative fördert von Deutschland aus Kunst- und Kulturprojekte von israelischen und palästinensischen Kindern und Jugendlichen, die sie zusammenbringen sollen. Frau Lahnstein, zunächst einmal ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Frau Lahnstein, mussten Sie sich spätestens mit dem 7. Oktober 2023 eingestehen, im Grunde war mein jahrzehntelanger Versöhnungsversuch für die Katz?
Nein, das musste ich mir auf keinen Fall eingestehen, weil alle meine Engagements und das, was real vor Ort in Israel im Sinne von Verständigung zwischen Juden und Palästinensern stattfindet, weitergeht. Das ist es eben, was das Wunder ist und nicht nur das Wunder, sondern eben auch der Willen, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Also das musste ich mir auf keinen Fall eingestehen. Und bei den Programmen, die nachhaltig laufen und ich denke einzigartig für den ganzen Nahen Osten sind, handelt es sich nicht nur um Versöhnung, sondern es handelt sich darum, dass man gemeinsam etwas gestaltet und dass man das gerne tut mit all den Problemen, die dabei entstehen, wenn verschiedene Minderheiten, Religion, ethnische Gruppen zusammenkommen, das kennen wir aus unserem Land. Ich will das nicht irgendwie klein machen. Ich will nur deutlich machen, dass das weitergeht. Und Versöhnung basiert auf Vertrauen.
Wie haben ich mir denn solche Projekte vorzustellen, wenn Sie sagen, dass sie auch heute noch stattfinden und stattfinden können? Was sind das für Projekte? Was wird da konkret gemacht?
Ich kann Ihnen ja verschiedene Projekte nennen.
Gerne.
Also vor allen Dingen das Engagement, was sozusagen einen am meisten glücklich macht, ist in Haifa. Haifa ist eine Stadt in Israel, die bekannt ist dafür, dass es völlig normal ist, dass da Juden, Araber, Drusen, Äthiopier, woher sie alle kommen, zusammenleben, tatsächlich Haus an Haus, Café an Café. Und insbesondere gibt es eine wunderbare Universität, die heißt Universität Haifa, am herrlichen Berg Karmel, der Campus. Und da sind 18.000 Studenten, von denen 40 eben arabische Israelis sind. Und 20% der Academics sind auch arabisch, ursprünglich palästinensisch. Und da haben wir Programme, wo wir zum Beispiel insbesondere arabisch-israelische Frauen fördern, weitergehende Studien einzugehen, also für einen Master und PhD. Und auch ein Community Leadership Programm, wo jüdische, arabische, drusische Bachelorstudenten sich zusammentun, Führungskurse machen und rausgehen in das reale Leben und Community Projects machen. Und das läuft seit 15 Jahren. Und das läuft. Das andere ist in Jerusalem, was ja ein Kristallisationspunkt der Konflikte immer gewesen. Da ist ja aber auch alles präsent, alle Religionen, alle Ethnien, alle Konflikte, die wir uns vorstellen können für den Nahen Osten, kristallisieren sich in Jerusalem. Am Israel Museum, was ja so heißt, aber kein nationales Institution irgendwie der Regierung ist, sondern ein völlig unabhängiges, international anerkanntes Museum. Seit 20 Jahren, jedes Jahr findet dort das Programm Bridging the Gap zwischen palästinensischen Kindern in Ost-Jerusalem und jüdischen Kindern in West-Jerusalem. Über Kunst das ganze Jahr durch kommen sie sich näher, sie sprechen nicht die gleiche Sprache, kommen sich näher über die Kunst, bauen Vorurteile ab und machen gemeinsame Ausstellungen. Es ist einfach toll.
Es verwundert, dass solche Projekte aktuell noch stattfinden. Wie wird das in Israel denn beispielsweise gesehen? Denn wir wissen es, die Regierung ist eher konservativ bis nationalistisch und Sie sind dann da eine liberale Insel und doch wahrscheinlich eher nicht besonders wohlgelitten, wenn Sie mit denen da, will heißen den Palästinensern, den Muslimen, womöglich kooperieren.
Nein, das stimmt auch nicht. Entschuldigung. Also das ist das, was bei uns jüdischen Menschen in Deutschland auch das Leben so extrem schwer nach dem 7. Oktober macht. Dass zum einen wir sozusagen mit in Haft genommen werden für eine israelische Regierung und zum anderen ein Bild von Israel projiziert wird, wo das ganze Land in seiner Existenz und mit seiner Zivilgesellschaft sozusagen in Haft genommen wird, ja. Ich möchte gerne sehen, dass wir in Deutschland gegen die AfD oder die Linksextremen oder die Islamisten solche Demonstrationen haben, wie sie jeden Samstag in Israel stattfinden, seit Monaten, früher schon seit Jahren gegen das Bestreben der Regierung, demokratische Institutionen irgendwie zu schwächen. Und wenn ich mit meinen Freunden oder mit meinen Partnern spreche in Israel und sage, komm, lass uns vielleicht am Samstag, das ist ja auch dort ein Feiertag, telefonieren, sagen sie, nein, wir können am Samstag nicht, wir müssen am Nachmittag auf die Straße. Und das ist das halbe Land. Und ich will Ihnen sagen, das mag man hier nicht glauben, aber in Israel gibt es eine extrem starke Zivilgesellschaft, die immer noch frei ist. Also Religionen können frei ausgeübt werden. Unsere Universität Haifa im Norden Israels hat keine Mittel von dem Bildungsministerium gestrichen bekommen. Es gibt schlimme Sachen, wie zum Beispiel Eva Illouz, die französische Soziologin, sollte den Israel-Preis bekommen, die höchste Auszeichnung in Israel. Und das ist dann unter Einfluss der Regierung abgesagt worden, finde ich ein Skandal. Und es gibt zum Beispiel einen Film, der beim Haifa Film Festival jetzt gewonnen hat, einen Film, der auch das Leid der Palästinenser oder auch der palästinensischen Israelis, die dann vielleicht benachteiligt sich zeigt, dem jetzt sozusagen die Förderung entzogen worden sind. Diese Dinge müssen bekämpft werden, aber ich fühle mich da in der Zivilgesellschaft sehr gut aufgehoben.
Es geht bei Ihnen in Ihrer Arbeit immer viel um die jüdische Identität. Die ist natürlich im Moment sehr im Blick. In Deutschland hat sich beispielsweise die Judenfeindlichkeit extrem erhöht seit 2 Jahren. Das lässt sich sehen an strafbaren Delikten, die begangen worden sind. Das lässt sich lesen in ganz vielen Äußerungen, wo mindestens zwischen den Zeilen ein deutlicher Antisemitismus zu erkennen ist. Wie gehen Sie als Jüdin, die sich stark macht für eine starke jüdische Identität, damit um?
Es ist ein Zwiespalt, in dem wir jüdische Menschen hier in Deutschland und in der Diaspora leben. Die Diaspora heißt ja das Judentum, die Juden außerhalb Israels, heutzutage heißt das so. Und Juden muss man auch verstehen, mehr als nur Religion. Sie verstehen sich stark durch Bindung, durch Überstehen von Pogromverfolgungen in der Geschichte, durch kulturelle gemeinsame Dinge, natürlich auch die Religion. Ich selbst bin säkular. Und es ist immer ein Schwanken zwischen der Sehnsucht, ein Teil der Gesamtgesellschaft zu sein, und zum anderen zu erfahren, dass man es eben nicht ist. Egal, was da letztendlich beteuert wird. Und ganz deutlich ist es geworden eben nach dem 7. Oktober. Und was ist passiert? Der Antisemitismus ist aufgeflammt. Und zwar nicht nur, wie der Verfassungsbericht bis dahin immer von aus der rechtsextremen Ecke, sondern gerne auch aus der links, nicht mal extrem, sondern links-links-Ecke. Eine linkskulturelle Szene, der ich mich doch eigentlich als Sozialdemokratin immer auch wohlgefühlt hatte bis dahin. Und natürlich aus einer islamistischen Szene, die aus meiner Sicht hier in Deutschland lange, lange vernachlässigt und unter den Tisch gekehrt worden ist. Und das ist alles zusammengekommen, ausgebrochen am 7. Oktober. Am 8. Oktober schon wurden Demonstrationen hier auch in Hamburg, in denen auch toten Juden geschrien wurde, gab es die, und man wusste nicht, wie man genau damit umgeht. Und außerdem ist noch ein anderes besonderes Merkmal zu sehen, was damit verbunden ist, dass nämlich nicht nur die Juden hier in Deutschland, also ich krieg's auch im Bekanntenkreis gefragt, na, du als Jüdin, wie siehst du das alles so? Wie siehst du den Konflikt? Ich meine, das ist eine sehr nicht intendierte, aber am Ende antisemitische Sache, dass wir Juden, die wir deutsche Staatsbürger sind und dass unsere Solidarität in irgendeiner Weise in Frage gestellt wird, oder dass von uns verlangt wird, dass wir zu diesem Konflikt zu Gaza Stellung nehmen müssen. Das müssen wir nicht. Und was hier also passiert ist, ist, dass der ganze Staat, die ganze Existenz des Staates Israel, der letztendlich irgendwie auch unsere jüdische Versicherung ist, falls der Antisemitismus hier noch weiter sich verbreitet, in Haft genommen worden ist. Künstler werden ausgeladen. Es geht hin bis zum offenen Judenhass, der praktisch wieder normal ist, wenn da in Flensburg und Fürth steht, Juden nicht erwünscht, wenn jüdische Gruppen aus Flugzeugen geworfen werden. Und es wird überhaupt nicht differenziert. Ich merke es vor allen Dingen auch im akademischen Bereich.
Aber ist es nicht, wenn ich, Entschuldigung, einmal unterbrechen darf, auch eine gewisse Grauzone, denn ganz oft habe ich den Eindruck, dass sobald man Kritik übt an dem, was das israelische Militär beispielsweise im Gazastreifen da gerade verübt, dass dann immer gleich schnell der Vorwurf kommt, das ist antisemitisch. Ich habe mir den Vorwurf auch schon gefallen lassen müssen und habe dann gedacht, Moment, ich meine überhaupt keine Judenfeindlichkeit. Ich lehne das Agieren des israelischen Militärs im Gazastreifen ab. Warum wird mir dann unterstellt, dass ich da das Existenzrecht Israels in Frage stellen würde oder was weiß ich auch immer? Können Sie das verstehen, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt?
Ich nehme das so ähnlich wie Sie, wobei ich sagen würde, im Moment verschieben sich die Schwerpunkte, dass ich mir eher dreimal überlegen muss, ob ich dann, wenn so etwas kommt, mir erlauben soll, auch mal an die Geiseln zu erinnern oder auch an die Gräuel, an die Hamas, die letztendlich das alles ausgelöst hat. Wenn ich das sage, dann bin ich schon auch innerhalb ein Teil der jüdischen Community in Deutschland abgestempelt als Verräterin, dass sich das verschiebt. Und auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht nicht so schwierig, selber sich die Dinge im Kopf zu ordnen. Die muss ich ja auch, das muss ich mir auch nachts meistens ordnen, bevor ich morgens wieder aufwache und eigentlich tagtäglich damit lebe. Wissen Sie, das ist nicht einfach. Es dominiert mein Leben. Aber ich kann es ordnen, dass ich sage, wie auch die Hälfte, zumindest die Hälfte der israelischen Bevölkerung, wir wollen diesen Krieg in Gaza nicht. Die einen sagen es, weil sie die Geiseln zurückhaben wollen, die anderen sagen, weil sie den Tod der Soldaten beklagen, die dritten sagen, weil es mit dem Verständnis der jüdischen Humanität überhaupt nicht übereinstimmt. Aber gleichzeitig kann ich doch und will ich nicht und darf ich nicht das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Man kann das eine kritisieren und das andere bejahen. Es wird aber nicht gemacht.
Ist das der Grund, wie Sie gerade sagen, dass da, ich sag mal, so eine fast mittelalterliche Sippenhaft stattfindet, sowohl auf der israelisch-jüdischen wie auch auf der palästinensisch-muslimischen Seite, dass deshalb sowas wie Kultur besonders immer wieder im Blickpunkt steht, also der Ausdruck von Identität, von eigenem Sein, von eigenem Ausdruck? Denn da haben wir doch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesehen, da sind die Blockaden, die Verbote auch regelrecht, das muss weg, sind die Boykotte eigentlich mit am schärfsten. Warum hat man sich ausgerechnet auf dieses Feld, das aber ja eigentlich ein weiches Feld ist, diese Kultur, warum hat man sich darauf so fixiert? Bringt das tatsächlich was in den Köpfen?
Also die Kultur und was wir umfassend darunter verstehen, hat sich ja immer als eine Art Spiegelbild der Gesellschaft verstanden und auch sich einen moralischen Kompass gegeben. Und gibt es in diese Kultur Kämpfe, ob sie nun von rechts, links oder wo immer kommen, hat es ja schon immer gegeben. Und solche höchst moralischen Diskussionen wie in diesem Konflikt, und auch die Tatsache, dass Deutschland sich als Nachfolger des Nazi-Regimes sozusagen, das demokratische Deutschland, die Bundesrepublik sich verpflichtet hat, eine besondere Fürsorge für den Staat Israel zu haben, das wird aufgebrochen und in der Kultur wird das hinterfragt, also im Theater, in Diskussionen, in Kulturveranstaltungen. Und da kristallisiert sich das. Aber da muss ich Ihnen sagen, dass das an 99% der Bevölkerung vorbeigeht. Das ist eine Diskussion, die in unserer Szene, da schließe ich die Medien mit ein, stattfindet und ist unheilvoll. Sie ist unheilvoll, weil sie eben dann sich herausspeist aus irgendwelchen anderen Theorien, dass Israel aus kolonialistischen Gründen entstanden ist, was ja wirklich verrückt ist, weil der ursprüngliche Zionismus ist die Basis der Unabhängigkeitserklärung von Israel, in der alle gleich sind. Ja, es gibt ja einen Apartheidstaat in Israel selbst. Über Westjordanland kann man diskutieren. Viel schlimmer ist ja aus meiner Sicht auch nach außen hin und auch für israelische Zivilgesellschaft die Boykottierung, die stille oder die offene Boykottierung im akademischen Bereich. Also da ist es ja wirklich extrem.
Sie machen sich seit Jahrzehnten, auch in den vergangenen Minuten hier, immer wieder für Aufklärung stark. Macht einfach Wissen zugänglich, macht es transparent. Wehret den Anfängen, sagt, wie es war, sagt, was daraus geworden ist, sagt, wie es nicht wieder werden soll. In diesem Sinne machen Sie sich gerade jetzt auch stark für ein jüdisches Museum in Hamburg. Zeigt jüdische Kultur. Hab ich gedacht, wunderbar. Frage mich aber, ist eine Musealisierung des Judentums das, was wir heutzutage brauchen?
Musealisierung des Judentums, das ist ja ein Begriff, der ist mir noch nicht begegnet. Also das würde ja bedeuten, wenn man die Juden musealisiert, das ist was unter, sagen wir mal, in der Diaspora oft so kursiert, ja, man ehrt die toten Juden und man schützt nicht die lebendigen Juden oder man greift die lebendigen Juden wieder an. Also da wollen wir ja nicht hin. Alle Museen wandeln sich. Beobachten Sie die große Diskussion in der Museumswelt, wie positionieren sich die Museen neu? Sie sind nicht nur Bewahrer von irgendwas Toten, von irgendwelchen Exponaten, sondern sie sind interaktiv, sie versuchen ihr Publikum einzubeziehen, und wie Sie selber sagten, eben für Aufklärung zu sorgen, aber auch für Reflektierung seiner eigenen Meinungen. Deswegen geht es nicht um Musealisierung des Judentums, sondern praktisch ist es so, dass Hamburg die einzige Stadt in Deutschland ist, also nicht nur große, sondern auch mittlere, die einfach kein jüdisches Museum hat. Es hat ja immer wieder diese Initiativen gegeben. Und der Auslöser war auch für mich vor einiger Zeit, es gab eine ziemlich verstaubte, aber eigentlich nette Abteilung jüdisches Leben im Museum für Hamburgische Geschichte. Dieses Museum wird jetzt komplett renoviert und diese Abteilung, hieß es dann, wird verschwinden. Und das Argument war, wir werden das in Themenstränge des Museums einbauen, weil Judentum hat immer zum Leben in Hamburg dazugehört. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Wir haben die Sehnsucht, dass wir dazugehören, aber wir haben nie richtig dazugehört. Also das ist klar durch Ausgrenzung und Diskriminierung bis hin zu dem Tod. Die Stolpersteine beweisen das sehr gut. Und auf der anderen Seite hat Hamburg eben eine wahnsinnig reiche jüdische Geschichte. Hier ist das liberale Judentum entstanden. Hier haben große Persönlichkeiten wie Salomon Heine Hamburg gerettet. Hier hat Albert Berlin für Hapag-Lloyd dafür gesorgt, dass es große jüdische Emigration aus Hamburg, von Hamburg aus nach USA und nach Israel möglich war. Und dass das nicht irgendwo dokumentiert ist und gerade auch mit Bezug zur heutigen Zeit dargestellt wird, das ging mir nicht in den Sinn. Und so ist ein Prozess entstanden, dann mit vielen anderen, mit einem Beirat, mit einem Fachpapier und vor allen Dingen mit einer sehr ehrenwerten Unterstützung durch den Kultursenator, dass es in Hamburg ein jüdisches Museum geben soll. Und die Chance ist jetzt, das ganz neu zu machen. Also es ist nicht irgendwie tot museal. Es gibt wenig jüdische Artefakte sowieso, weil die ja im Holocaust und durch das viele fliehen und die Juden mussten ja immer mobil sein, immer auf den Sprung. Ja? Sie konnten nirgendwo sicher sein. Deswegen gab es keine großen Objekte. Deswegen gab es vielleicht die Tora oder es gab kleine Sachen, die man mitgenommen hat. Aber das jüdische Leben ist sehr, sehr reich und man kann viel erzählen. Wer weiß, dass heutzutage in Hamburg das Thalia-Theater durch einen jüdischen Menschen erbaut worden ist oder dass Salomon Heine durch seine Kredite sozusagen Hamburg von einem großen Feuer gerettet hat und so viele Dinge. Und das ist nirgendwo dokumentiert. Also Hamburg baut eine große Synagoge, also baut für die jüdische Gemeinde, deren Mitglied ich auch bin, entsteht jetzt eine große Synagoge, aber es ist eine religiöse Stätte. Die Stadt hat die Aufgabe, die Geschichte des Judentums in der Stadt, ob sie nun reich ist oder nicht reich ist, aufzuarbeiten und in eine gegenwärtige Diskussion zu bringen. Das machen kleine Städte wie Rendsburg zum Beispiel auf wunderbare Art und Weise.
Wir sind, Frau Landschein, zum einen am Ende dieses Gesprächs angekommen, aber natürlich nicht am Ende all dessen, worüber wir gesprochen haben, sondern eher im Gegenteil, lassen Sie uns bitte eine Perspektive auch nach vorne machen. Sie haben gerade schon angekündigt, ja, es wird eine große Synagoge in Hamburg geben, die von Hamburg dort errichtet wird. Es wird möglicherweise perspektivisch ein Museum, ein jüdisches Museum geben. Wie sehen Sie die Entwicklung überhaupt? Im Judentum heißt es ja immer gerne, nächstes Jahr in Jerusalem ist am ersten Abend des Pessachfestes, wird sich das gewünscht. Das ist so die Utopie. Irgendwann wird der Frieden da sein. Irgendwann werden wir an einem womöglich heiligen Ort zusammenleben können. Sehen Sie solches Licht am Ende des Tunnels? Gerade jetzt angesichts der Auseinandersetzungen, die wir rund um den Gazastreifen in Israel haben?
Ja, also wenn ich das nicht sehen würde, könnte ich tatsächlich alles aufgeben. Also
woher nehmen Sie diese Energie?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich habe Familie, die mich unterstützt. Ich bin einfach, ich brenne halt. Wissen Sie, ich komme aus einem sozialistischen Land und habe mich eigentlich nie als Jüdin gefühlt. Diese jüdische Identität ist sozusagen aus Trotz gekommen, als ich dann mehr oder weniger ich war erst in den USA und dann nach Deutschland kam. Und lange Zeit habe ich für die Weltbank gearbeitet und den Internationalen Währungsfonds. Und da haben wir Programme entwickelt, von denen wir hofften, dass sie in den Ländern angenommen werden und angenommen wurden. Und es gab nichts Schöneres, als es dann geklappt hat. Und diese Hoffnung, dass es klappt, die gebe ich nicht auf. Wobei natürlich nicht alle Juden jetzt nach Israel auswandern werden. Also wobei es absurd ist, dass manche zum Beispiel aus Frankreich oder aus Großbritannien, weniger aus Deutschland, tatsächlich meinen, dass sie in Israel sicherer sind als in Europa. Also es ist eine unheilvolle Entwicklung im Gange, aber die hängt auch mit unserer Frage der Demokratie zusammen. Wenn wir unsere Demokratie erhalten, dann sichert die auch Minderheiten gleiche Rechte, behandelt sie gut und schützt sie. und erlaubt es, dass sie Teil eines Ganzen sind. Trotzdem, die Stärke, warum wir Juden, jüdische Menschen, Pogrome, Holocaust, Vertreibungen, Fluchtbewegungen überstanden haben, ist, weil widrige Umstände produzieren Stärke. Und ich glaube daran.
Frau Lahnstein-Kandel, ich hoffe, Sie behalten recht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche auch, dass Ihre Projekte weiterlaufen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Deppe.
Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Jürgen Deppe.
NDR Kultur.